für dich und mich das Wasser des Lebens. Lass uns Platz nehmen. Das Wasser ist frei, kostenlos. Und wir dürfen das Wasser genießen, solange es noch frei ist. Wir wissen nicht, wie lange das alles noch so frei und umsonst ist. Bald muss man für die Luft sogar bezahlen. Also, das Wasser des Lebens ist umsonst, kostenlos. Mein Thema heute ist, wie finde ich zu Gott zurück? Das heißt also, ich habe irgendwo Gott stehen gelassen, Gott vergessen oder abgehängt oder wie auch immer ist, mich verirrt. Wie finde ich zu Gott zurück? Diesen Gedanken möchte ich aufarbeiten und bewegen. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Freitag, 19 Uhr, erlebe die Freude im Heiligen Geist, was das alles heißt und was das alles bedeutet, sich in Gott zu freuen, zu jubeln, zu jauchzen, zu jodeln, also happy zu sein in dem Herrn. Erlebe die Freude im Heiligen Geist. Du solltest also der glücklichste Mensch hier auf dieser Erde sein, durch den Heiligen Geist. Es ist für dich der Heilige Geist. Und deshalb herzlich eingeladen. Dann, wir haben ja Freude als Thema nächste Woche oder diese Woche. Am Samstag wird das Thema sein, Freude, die Wunder wirkt. Kraft durch Wunder, Kraft durch diesen Jubel, durch diese Freude am Herrn, wie das sich auswirkt. Und du, Freude ist dieser Motor. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und dann am Sonntag ein Heimatthema. Weißt du, wo du hingehörst, wo dein Zuhause ist, wo deine Familie ist, was dein Elternhaus ist? Besinne dich, erinnere dich, wo gehörst du wirklich hin? Natürlich in Deutschland. Aber wo ist deine Heimat? Wo bist du zu Hause? Wo bist du geistlich zu Hause? So, nicht überall ist deine Heimat. Und dann Mittwoch geht es wieder weiter. Erlebe die Führung des Heiligen Geistes. Gott will dich führen und leiten. Aber heute, wie finde ich zu Gott? Zurück. Zu Gott zurück. Das ist das Thema. Man geht leicht verloren. Du musst gar nicht viel tun. So wie diese Gleichnisse und die Geschichten von Jesus über verlorenen Schaf, verlorenen Groschen, verlorenen Sohn. Die wollten nicht verloren gehen. Aber die sind von selbst verloren gegangen, indem sie gesucht haben, immer weiter weg. Und am Schluss waren sie ganz weit weg vom Vater. Ganz weit weg von der Herde. Und irgendwo dann hängen geblieben. Man sucht etwas und man geht dabei in die Irre. Gott will gesucht werden. Komm zurück. Komm zurück zu dem Heiland. Komm zu dem Heiland, haben wir auch gesungen hier. Nicht nur als Sünder, sondern wir müssen jeden Tag uns neu bekehren. Das ist also jeden Tag uns neu für Gott entscheiden. Jeden Tag sagen dem Herrn, ja, ich liebe dich, Herr. Ich bin für dich da und ich lebe zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. So. Gott will freiwillig gesucht werden. Gott zwingt niemand. Gott braucht keine Sklaven. Er will Freiwillige, die entschieden sind und für sich die Entscheidung getroffen haben, ich will mit Gott leben und mit Gott gehen, mit Gott reden. So, Gott zwingt niemanden, bleib hier. Nein, du kannst spazieren gehen. So wie der verlorene Sohn, da gibt sogar noch der Vater das Fahrgeld. Und ja, das Erbe zahlt ihm sogar aus. Geh, Junge, genieß das Leben. Ich weiß, eines Tages kommst du doch wieder zurück. Denn du wirst nirgendwo so gut haben wie bei mir. Gott erlaubt, dass wir scheitern, dass wir einen Kollaps erleben, dass wir zusammenbrechen, dass wir ausbrennen, dass wir so wie dieser verlorene Sohn bei den Schweinen landen und sogar, dass uns das Schweinefraß nicht einmal mehr erlaubt wird. Und also bitte, rühr das nicht an, das ist für die, ja, für meinen Speck, für meinen Profit und mein Gewinn. So, auch das war ihm verboten. Wir machen verschiedene Entwicklungsphasen durch, gehen durch verschiedene Krisen hindurch. Manchmal rauf, manchmal runter und manchmal kommen wir in Stürmen, in Schwierigkeiten, in Anfechtungen. Ich denke nur an den Propheten Jona, der ist von Gott abgehauen und Gott erlaubt sogar, dass du von Gott wegläufst, sogar in die andere Richtung gehst, nach Tarsis, nach Spanien. Aber Gott bringt dich früher oder später irgendwie doch noch zurück auf diesen Punkt, wo er dich haben wollte. Das ist das Schöne dabei. Gott ist ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit und der Gnade. Gott zwingt nicht, aber er lässt uns freie Willen und freie Wahl. Wir können gehen und wir können auch wieder kommen. Komm zurück zum Vater. Das ist meine Einladung. Und es ist so wichtig. Umdenken, umkehren. Buße ist nicht etwas büßen. Ich muss jetzt irgendwas abbüßen, eine große Strafe. Nein, Buße ist einfach umkehren. Seine Gedanken ändern und umdenken und nach Hause kommen. Umdenken beginnt nicht im Kopf, ihr Lieben. Ich will also ein paar Gedanken sagen, wo das Umdenken anfängt. Wisst ihr, wo das Umdenken beim verlorenen Sohn angefangen hat? Im Bauch. Der Hunger, der plagte ihn. So, er hungerte ihn, er litt Not. Ihm ging schlecht, er hatte Probleme. Und genau das ist, was uns zum lieben Gott zurückbringt. Komm zurück durch die Not, finde wieder den Herrn. Probier das. Du kannst alles ausprobieren. Alle Ärzte, alle Theologen, alle Kirchen, alle Gemeinden. Und du wirst rausfinden, nirgendwo habe ich so gut wie beim lieben Gott. Und wo ist der liebe Gott? Gut, dass du fragst. So, die Not bringt uns auf den Punkt wieder, auf den Nenner. Wenn Armut kommt, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wenn Krisen kommen, wenn Schwachheit in unserem Leben auftritt. Und dann klammern wir uns, wer kann mir helfen, wer kann mir beistehen? Und oft benutzen wir einen Strohhalm. So, oft benutzen wir ja irgendetwas, eine Kleinigkeit. Hauptsache, es hilft mir. Aber es ist die Wahrheit. Ihm war nicht erlaubt von diesem Schweinefraß. So, Achtung, also nicht der Kopf steuert uns, der Bauch. Nicht der Kopf steuert uns, sondern der Bauch, dass die Bedürfnisse, der Kopf ist nur der Pressesprecher unseres Daseins, unserer Seele, unseres Gemütes, ist nur der Pressesprecher. Der Kopf ist nur ein Angestellter, der sagt uns, probier das noch, oder geh dorthin, oder versuch das, oder diese Medizin, oder diese Rat, oder diesen Tipp. Und wir treffen dann die Entscheidungen. Und was bringt mich zurück zu Gott? Überlege, wo kommst du her? Was sind die Gründe? Warum bist du da, wo du jetzt bist? In der Not, in der Schwierigkeit, in der Patsche, in der Auswegslosigkeit, in der Krankheit. Und wenn wir genau der Sache nachgehen, wir finden schon die Antwort. Wenn dir die Nase läuft, verstehst du, ich habe die Schnauze voll. Schon allein Volksmund sagt die Wahrheit. Wir sollten auf die nicht nur auf die Bibelworte hören, sondern auch auf die Volksweisheiten. Oder mir hat es auf den Magen geschlagen. Und dann weißt du, irgendetwas ist, was mich verletzt hat, was mich gekränkt hat. Wo kommt das her? Überlege, wo kommen meine Emotionen her, meine Reize, meine Gefühle? Wer steuert mich? Es sind nicht unsere Kollegen unbedingt und Nachbarn oder Freunde oder das Umfeld, das Geld, die Vorgesetzte, die Arbeit. Was steuert mich wirklich? Was beeinflusst mein Leben? Komm zurück zu Gott. Das ist das Thema. Wie finde ich den Weg zu dem Herrn wieder zurück, zu Gott? Wir bekämpfen oftmals nur die Symptome, nur das Äußere, die Beschwerden. Aber irgendetwas ist viel, viel, viel tiefer. Ich weiß, einen Strom haben wir gesungen. Unsere Ströme sind manchmal sehr tief. Unsere Ströme sind manchmal sehr tief, so unergründlich. Und irgendwo ist etwas. Ich bilde mir nicht viel ein, aber in den letzten 50 Jahren, wo ich Gott diene, wo ich dem Herrn vertraue, ich habe noch nachgerechnet, ich bin keine 5 Tage krank gewesen. Das ist schon toll, ha? Keine 5 Tage. Und ich habe mich gefragt, was hast du gemacht? Ich habe zwar mit 28 habe ich mal Mumps gehabt, zufällig, und bin zu früh aufgestanden. Hätte ich auskurieren sollen, die Sache, aber nein. Aber keine 5 Tage in 50 Jahren. Das ist eine gute Zeit. Ich bin Gott dankbar dafür. Aber ich habe darüber nachgedacht, was ist der Grund einer dauerhaften Gesundheit? Was ist der Grund einer dauerhaften Gesundheit? Und ich habe einige Tipps gefunden und einige Ratschläge gefunden und so weiter. Und ich fand heraus, dass das Umdenken, sich an Gott halten, verpflichtet sein. Ich muss etwas tun. Ich habe eine Verantwortung. Ich bin für etwas verantwortlich und ich kann mir das nicht leisten. Und ich liebe die Arbeit, mache das gerne. Wenn du die Arbeit nicht liebst, und ich weiß als Lehrling, und ich bin sogar in der Schule krank gewesen, weil ich die Schule nicht mochte, die Lehrerin nicht mochte, den Lehrer nicht mochte und so. Das hat mich umgehauen. Aber seitdem ich Spaß habe am Leben, das Leben genieße und mit Freuden arbeite, mit Freuden predige, begeistert bin in der ganzen Geschichte und ja, die Freude. Und das ist das, was mich diese Tage begleiten wird. Die Freude ist ein Motor. Das treibt einen an. Du kannst nicht. Ich kann mir das nicht leisten und ich will mir auch das nicht leisten. Ich will einfach ja, begeistert sein. Begeistert von Gott. Begeistert von der Liebe. Begeistert von den Menschen. Begeistert von der Arbeit. Manchmal klappt es nicht. Nicht, dass mir die Arbeit nicht gelingen würde. Nein, ich habe auch sehr viel Misserfolg in meinem Leben gehabt und bin damit auch klargekommen. Und ich habe Spaß gehabt, harte Nüsse zu knacken. Und das macht einen gesund und macht stark. Wenn man sich nicht gehen lässt, ich bin neugierig für das Neue, unheilbar neugierig bin, das ist fast eine Krankheit für mich. Ich will genau wissen, was steckt dahinter, was ist da. Und eines hasse ich, Und ich muss dir sagen, ich hasse ein paar Sachen. Und es ist Langeweile. Ich mag keine Langeweile. Ich möchte etwas, ja, bewegen, mich selbst bewegen. Und ja, ich habe vom Heiland gelernt, der Herr Jesus hat einen Spruch losgelassen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und genau das ist, wenn du diesen Gedanken verinnerlichst. Ich lebe und lass die anderen Leute auch leben. Lass die Leute auch Spaß am Leben haben. Lass ihnen ihr Leben. Lass sie machen, was sie wollen. Begrenze die Leute nicht. Korrigiere nicht und kontrolliere nicht und kritisiere sie nicht. Ich lebe. Und das ist, was ich gelernt habe. Ich lebe. Ich bin hier. Und ich möchte hier das Beste aus meinem Leben machen. Ich lasse die anderen ihr Leben. Gefällt manchmal nicht, also würde gerne sie bekehren, würde gerne sie auf andere Spur bringen und andere Ebene, aber ich lebe. Ich lebe und ich lebe gerne. Ich will nicht ihr Leben von den anderen Leuten, ich möchte mein Leben leben. Deshalb ist es so wichtig, kopiere nicht andere Leute, vergleiche dich nicht mit anderen Leuten, messe dich nicht mit anderen Leuten, sei du das, was du bist. Ist ganz arg wichtig. Ich will nicht das Leben vom Herrn alten Rockefeller. Weißt du, was der, das habe ich neulich gelesen, bei dem alten Rockefeller, der ist 101 Jahre alt geworden, schönes Alter, aber der hat x Herztransplantationen gehabt, wahrscheinlich 12 insgesamt, keiner weiß es so genau, mit Herzoperationen und was also alles dazu kam, 12 Mal, aber willst du so ein Leben ständig an der Maschine irgendwo hängen, ständig unter Drogen sein, ständig irgendwie, ja, dich aufputschen, das ist auch kein Leben, ich will nicht sein Leben, ich möchte mein Leben. Ich lebe. Denk das drüber nach. Sag auch das, was der Heiland gesagt hat. Jesus sagt, lernet von mir. Ich lebe. Und lass die anderen leben. Lass die Pharisäer leben. Lass die Perfektionisten leben. Lass die Kritiker leben. Lass die ganzen Schriftgelehrten leben. Ich will glücklich sein. Das ist nicht Egoismus, sondern ein Bedürfnis. Ich will meinen Erfolg haben. Nicht deren ihr Erfolg. Meinen Erfolg. Meinen Segen. Meine Siege. Meine, ja, Entwicklungen, was alles in meinem Leben so gewesen ist. Ich bin Gott dankbar für meinen Werdegang, für meine Entwicklung, für meine Erziehung. Manchmal war sie gut, manchmal war sie nicht so gut. Wenn ich zu Hause denke, manchmal habe ich auf meinen Vater geschimpft, Papa, ich hätte noch mehr Streicheleinheiten verdient. Hättest du mir mehr gesagt, mach das, mach das, mach das. Ich habe meinem Vater immer wieder gesagt, Papa, wenn ich lesen und schreiben kann, das reicht mir. Aber da hat dann ein paar andere Sachen gewollt, dass ich das auch noch mache. Und ich bin so Gott dankbar, dass er mich getrieben hat. Ich bin Gott dankbar für meinen Lebensweg. Ich bin dankbar. Und so wie Gott mich programmiert hat, so nehme ich mich an. Komm zurück zu dir selber. Nimm dich selbst an, so wie Gott dich geschaffen hat. Und jeder ist anders. Der eine ist eine Antilope, der jagt und springt und läuft. Und der andere ist ein Känguru. Das andere ist eine Schnecke. Und das andere ist jemand anderes, das ist ein Mäuschen. Verstehst? Aber sei das, was du bist, und zwar ganz. Versuch niemand anders zu sein. Du bekommst einen Herzinfarkt, wenn du als Schnecke mit der Antilope mithalten möchtest. Sei du, der du bist. Versuch niemand zu kopieren. Sei dankbar für das, was, wie Gott dich programmiert hat. Mit deinen Schwächen, mit deinen Stärken, mit deinen Fehlern, mit deinem Schicksal. Auch deine Schicksalsschläge sind von Gott. Sehr gut geplant. Alles musste an Gottes Büro, an seinem Schreibtisch vorbeigehen. So, ich lebe, und zwar heute, jetzt. Und zwar das ewige Leben, das Gott mir gegeben hat von Ursprung her. Udo Jürgens hat mal ein Lied gesungen. Und manchmal ist es komisch, manchmal müssen Nicht-Christen den Christen was vorsingen. Und er hat gesungen, heute beginnt der Rest deines Lebens, jetzt oder nie. Und nicht irgendwann, heute beginnt der Rest deines Lebens. Überleg einmal, wenn du 50 bist, der Rest deines Lebens beginnt heute. So, und Christen sollten drüber nachdenken, heute, jetzt, hier beginnt, und heute Nachmittag beginnt der Rest deines Lebens. Was vorher war, vergiss es, kann sowieso nichts mehr wiederholen, kann sowieso die Uhr nicht zurückdrehen. Jetzt beginnt der Rest deines Lebens. Die lieben Christen, die Heilandsleute, die warten immer auf das ewige Leben, auf den Messias. Vergiss es, der Messias ist gekommen, der Messias war da, das ist Jesus Christus. Du musst auf keinen neuen Messias, auf keinen neuen Christus warten. Er ist da und alle anderen Christus sind alles falsche Propheten. Christus ist gekommen. Und wer ihn nicht annimmt, der kann lange warten. Und die Juden warten bis heute. Und die haben insgesamt, so wie ich die jüdische Geschichte ein bisschen kenne, insgesamt da bis zum Mittelalter 21 verschiedene falsche Messiasse gehabt. Immer wieder gehofft, immer, das wird der Erlöser sein. Und ich bin mal in Israel gewesen, wohnte auf dem Ölberg. Und mit mir im Hotel oder in diesem Quartier, wo ich einquartiert war, wohnte ein alter russischer Rabbiner und hat jeden Morgen zum Fenster rausgeguckt, zum Goldenen Tor. Dachte, ich frage mal, was der Mann da macht. Und dann habe ich ihn gefragt, wissen Sie, ich bin hier nach Jerusalem gekommen, ich warte auf den Messias. Und wenn das Goldene Tor offen ist, dann weiß ich, der Messias ist gekommen. Aber bis heute ist das Goldene Tor noch nicht offen. Also wir können lange warten. Ich warte auf keinen Messias mehr. Jesus war und ist der Messias. Er sagt, ich bin gekommen, um Leben und volles Genüge zu geben. Komm zurück zu dem Ursprung der Dinge. Du brauchst keinen Messias mehr. Verschwende deine Zeit nicht mit dem Warten auf das tausendjährige Reich oder welche andere Reiche, den Himmel, das neue Jerusalem. Nein, wenn du wartest, weißt du, was ist passiert? Dann geht es mit dem armen Johannes, dem Täufer. Der Johannes, der Täufer, der hat zuerst mal von Gott so viel Inspiration bekommen. Im Mutterleibe hat er gehopft, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Und was ist passiert? Als Jesus gekommen war, als er getauft wurde und Jesus seinen Weg gegangen ist, und dann sitzt Johannes im Gefängnis und dann schickt der Boten zu Jesus und fragt, bist du's oder sollen wir auf einen anderen warten? Der hat ja gewusst, Jesus ist der Messias. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Er hat ja selbst angekündigt. Und er zweifelt. Und was passiert ist? Sein Kopf wurde abgehackt und auf einem Tablett präsentiert, weil er nicht an Jesus Christus als den Messias von ganzem Herzen geglaubt hat. Er hat gezweifelt. Bist du es oder sollen wir es auf jemand anders warten? Und bis heute fragen sich die Juden, bist du es, und finden Gott nicht, weil sie den Messias, den wahren Messias, nicht angenommen haben. Bis heute. Stell mal vor, was passiert wäre oder was geschehen wäre, wenn Johannes der Täufer Jesus angenommen hätte und Jesus nachgefolgt wäre, so wie die anderen Aposteln, die aus dem Kollegium, aus der Gruppe um Johannes Jesus nachgefolgt sind, wie Petrus, Johannes und die anderen, Philippus, Nathanael. Was wäre passiert, wenn auch der Johannes der Täufer, so von Gott begnadigt, Jesus nachgefolgt wäre? Da wäre das ganze Judentum bekehrt worden. Aber nein, er zweifelt. Bist du's? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und das hat die Juden bis heute verunsichert. Sie wollen Jesus nicht, deshalb komm zurück. So, zurück zur Quelle des Lebens, zurück zum Ursprung der Dinge, zurück da, wo das alles entstanden ist, wo du herkommst. Und überleg einmal, wo kommst du her? Du kommst vom Herrn, von Gott. Gott hat dich geschaffen. Ich werde ein paar Gedanken weitergeben, die mich tief bewegen. Viele wollen Jesus nicht, bis heute nicht, denn Atheismus, meine Lieben, ist eine Erfindung der Juden, Karl Marx. Weißt du, Karl Marx war ein konvertierter Jude, hat sogar seine Doktorarbeit geschrieben über die Bergpredigt. Aber was ist passiert? Er ist von Gott abgedriftet und hat den Kommunismus mitbegründet, das Kapital geschrieben. Er hat die Wahrheit gesucht und doch nicht gefunden. Warum? Gott lebt nicht im Kopf und Gott lebt auch nicht im Bauch. Jetzt komme ich noch auf einen Punkt. Gott will im Herzen wohnen. Und das ist interessant. Nicht im Bauch, nicht im Kopf, im Herzen will Gott wohnen. Gott will nicht deinen Bauch. Er sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib mir deinen Bauch oder gib mir deinen Kopf. Er sagt, gib mir dein Herz. Gott will dein Herz haben. Gott versucht immer wieder, den Menschen zu dienen durch den Bauch. Maria wurde schwanger mit Jesus und Johannes hüpfte im Bauch der Elisabeth. Und alles, aber das nützt nichts. Mit dem Bauch werden wir Gott nicht finden. Ich habe festgestellt und erlebt, wenn die Leute ihre Bedürfnisse gestillt bekommen haben, wenn sie das hatten, was sie sich gewünscht haben, wonach sie sich gesehnt haben, haben Beruf, Familie, Erfolg, dann danke und dann vergessen sie Gott. Denn Bauch ist nicht alles. Kopf ist auch nicht alles, wenn ich alles weiß und alles begreife. So, wir brauchen mehr, das Herz. Wo sind die ganzen Leute geblieben, die mit Jesus zusammen waren, sein Brot gegessen haben, diese Tausende, die er gespeist hat? Oder die Tausende, die seine Wunder erlebt haben, wo sind sie alle geblieben? Da ist keiner oder kaum jemand, nur ein paar, die bis zum Schluss bei ihm geblieben sind. Wie findet man Gott? Eine gute Frage. Man kann vollen Bauch haben, gut versorgt sein und kann doch unglücklich sein. Ich denke nur an den älteren Bruder in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Diese Geschichte, da steckt so viel Potenzial drin, so viel Sprengstoff. Der ist zu Hause, hat alles, was er braucht. Und er sagt, Vater, der lumpt da, der jetzt nach Hause kommt, dem hast du alles gegeben. Und mir hast du mir nichts gegeben. Nicht mal ein Böcklein. Aber dem, den Ochsen und was weiß ich, da machst du große Väter für den, aber mir hast du nichts gegeben. Weißt du, der Vater sagt, mein Junge, das, was meines ist auch dein. Nimm, bedien dich. Also man kann alles haben, voll gedeckten Tisch haben und doch hungrig, leer sein und ohne Frieden sein, ohne den Vater zu kennen, keine Beziehung zum Vater zu haben. Was ist das Herz? Das ist das erste Stück, das nach der Zeugung und Zellteilung bei uns entsteht, im Mutterleib. Das erste Stück und plötzlich beginnt die Pumpe zu pumpen. Das ist das erste Muskelorgan, dieses Hohlorgan eigentlich, beginnt zu arbeiten. Ein Leben ohne Herz ist nicht möglich. Das Herz. Herz und Gehirn gehören irgendwie zusammen. Jemand sagte einmal, wir denken mit dem Herzen und sehen mit der Seele. Also Herz und Seele gehören zusammen. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz, sagt Gott. Gott kann man nur mit dem Herzen sehen und verstehen. Ein Missionar in Papua-Neuguinea unten missioniert und sucht ein Wort für den Glauben. Wie beschreibe ich meinen Leuten, was ist das? Der Glaube an Gott. Wie beschreibe ich das? Und eines Tages kommt ein Eingeborener zu ihm und sagt, weißt du, weißer Mann, du erzählst uns immer von einem Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist und so weiter. Hast du ihn gesehen? Nein, sagt der Missionar, habe ich ihn nicht gesehen. Bestimmt aber dein Großvater, der hat ihn gesehen. Nee, der hat auch nicht gesehen. Dann lebt Jesus gar nicht in deiner Heimat und so weiter. Aber woher weißt du, dass Jesus lebt, dass Jesus existiert? Er war sprachlos. Woher weiß ich, dass Jesus existiert und dass Jesus lebt? Er sagt, lieber Gott, wie kann ich dem Mann erklären? Unterdessen kommt eine Wolke und schiebt sich vor die Sonne. Und dann fragt er so ganz spontan, siehst du die Sonne? Nee, eine Wolke ist dazwischen. Ich sehe die Sonne nicht. Und dann sagt der Missionar, genau so ist es. Die Sonne scheint, da ist was dazwischen und so weiter. Die Sonne sehe ich nicht, aber die ist da. Dann sagt der Eingeborene und sagt, weißt du, was wir sagen, was das ist? Du siehst die Sonne mit deinem Herzen. Du siehst die Sonne nicht mit den Augen, mit deinen Sinnen, aber du siehst die Sonne mit deinem Herzen. So, dein Auge hat Jesus nicht gesehen, aber dein Herz sieht ihn. Und genau das ist, worum es mir geht. Komm zurück, dass du wieder Gott mit deinem Herzen siehst, mit deinem Herzen spürst, mit deinem Herzen erlebst, mit deinem Herzen verstehst. Du siehst ihn nicht. Und die Sonne scheint auch, wenn es Nacht ist und dunkel ist, mit dem Herzen Jesus sehen. Komm zurück zu dem Punkt. Sieh auch so in den Glauben. Weißt du, wir lesen biblische Geschichten. Es könnte genauso ein Krimi sein. Es könnte irgendjemand geschrieben haben. Weißt du, Leute sagen, die Bibel ist eine Dichtung oder Erfindung von Pfarrern und Priestern und Rabbis und was auch immer ist. Das kann jeder sagen. Aber du musst anfangen, mit dem Herzen zu sehen. Ist das wirklich wahr? Die Geschichte von Abraham, David und Jesus und den Aposteln. In meiner Bibel heißt es nicht, was du mit dem Kopf glaubst, sondern so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wirst du gerecht. Also das Herz muss glauben, das Herz muss Gott sehen. Jesus, aus dem Herzen kommt alles. Komisch. Alles, gut und schlecht, da kommt alles aus dem Herzen. Was wir wirklich sind und können und haben, das kommt alles aus dem Herzen. Deshalb gib mir dein Herz. Gott mit dem Herzen sehen. Frage vielmehr dein Herz, wenn du Entscheidungen triffst. Nicht nur. Weißt du, man kann wunderbar etwas präsentieren und sagen, das brauchen sie unbedingt, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Die Vertreter versuchen, einen so lange zu beschwatzen, bis du eigentlich kaufst, aber du musst mit deinem Herzen entscheiden. Denke nicht so viel mit dem Kopf, auch nicht so viel mit dem Bauch nach deinen Bedürfnissen, sondern frag, was sagt mein Herz dazu? Sogar die Anbetung Gottes. Weißt du, Gott muss mit dem Herzen angebetet werden, nicht mit der Musik und mit den Lippen und mit der Stimme. Epheser Kapitel 5, Vers 19, da heißt es, ihr ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. In euren Herzen. Du sollst Musik machen in deinem Herzen. Singen und spielen in deinem Herzen. Glücklich sein in deinem Herzen. Das, was du im Herzen tust und von Herzen tust, das ist Inhalt und perfekt. Und alles andere ist nur hohl. Sing geistliche, geisterfüllte Lieder, Lieder der Freude, die aus dem Herzen kommen. Und wenn du mit dem Herzen arbeitest, mit dem Herzen lebst, lebst du lange und gesund. Denn das Herz ist das Wichtigste. Und es ist angelegt, dass es bei dir so 120 Jahre pumpt. Überleg einmal, schönes Alter. Gesegnetes Alter. Singt Lieder, heißt es hier, und ermutigt euch, ja, durch euren Herzen. Seid begeistert im Herzen. Dein Herz soll sich beflügeln und aufleben, inspirieren und sich trösten lassen und ergriffen sein. Singt aus dem Herzen heraus. Betet aus dem Herzen heraus. Und gesund wirst du auch aus dem Herzen. Wenn dein Herz krank ist, deine Seele sich schlecht fühlt, innerlich verletzt, verwundet ist, wirst du krank sein, dann ist die beste Medizin nicht. David, er spielte mit dem Herzen und er spielte die Harfe. Weißt du, eine Harfe kannst du nur spielen, wenn du in guter Verfassung bist. Wenn du in schlechter Stimmung bist, kannst du Harfe nicht spielen. Und wenn der König Saul seine Tage hatte, rasend wurde, wild wurde, böse wurde und so weiter, dann wurde David geholt und er spielte auf seiner Harfe. Aus dem Herzen kommt echte, bleibende Stimmung. Böse Menschen haben keine Lieder. Verstehst du? Das ist so wichtig. Böse Menschen, die singen vielleicht, jodeln und krakehlen so am Stammtisch, in der Kneipe. Die haben vielleicht Stimmung. Oder guck mal, so Konzerte, die haben vielleicht Stimmung. Aber das echte Singen passiert mit dem Herzen. So du mit dem Herzen spürst, so, das ist die Musik. Diese Musik, die dich zum Marschieren bringt, die Musik zum Siegen bringt. Und ich will, sagt Paulus, ich will singen dem Herrn. Das steht es immer wieder in der Bibel. Ich will, und singen hat etwas mit dem Willen zu tun. Ich will Gott loben mit dem Herzen. So, komm zurück. Und was du tust, fang an mit dem Herzen zu tun. Loblieder, das ist kräftiges Vollkornbrot. Weißt du, das kommt aus dem tiefsten des Herzens, Zuversicht und Hoffnung. Ich will dem Herrn singen. Ich will Loblieder. Sogar ohne Stimme kannst du singen, da brauchst du keine Stimme. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Oder Jakobus Kapitel 5, Vers 13, er sagt, wenn jemand krank ist, der soll beten. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Und zwar innen drin, in seinem Herzen, der singe Psalmen, Hymnen, Gotteslob und dergleichen. Ich will beten, sagt Paulus 1. Korinther 14, Vers 15. Ich will beten im Geist und ich will beten auch mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und ich will Psalmen singen ohne den Verstand. Einfach abschalten und einfach im Geist geistliche Lieder singen. Verstehst? Vielleicht nur la 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 la. Das ist vielleicht nicht viel. Und du sagst, das ist ja nur lallen. Das versteht doch keiner. Nein, dein Herz versteht es. Dein Herz hört die innere Stimme. Und dein Herz erhebt den Herrn. Reich Gottes ist eine Sache des Willens. Singen ist eine Sache des Willens. Beten ist eine Sache des Willens. Glaube ist eine Sache des Willens. Und Gott fängt nichts an, ohne wenn du es nicht willst. Er zwingt dich nicht. Gott vergewaltigt uns nicht. Er hat uns freien Willen gegeben. Ich will singen. Ich will beten. Ich will mich an Gott halten. Ich will nach Hause gehen. Und dieser Junge, als er dann diese Entscheidung traf, ich will mich aufmachen, ich will zu meinem Vater gehen und ich will sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich will dein Tagelöhner sein, nur arbeiten und Hauptsache, ich werde gut versorgt. Und siehe da, er macht sich auf. Ich will. Wenn du nicht willst, keine 10 Pferde bringen dich wohin. Ich will. Gott und der Teufel, und hör mir gut zu, Gott und der Teufel können nichts tun. Gott ist ohnmächtig, der Teufel ist ohnmächtig, wenn du nicht willst. Gott ist ohnmächtig ohne deinen Beitrag, ohne deinen Willen. Wenn du nicht zustimmst, wenn du nicht einverstanden bist, kann Gott und der Teufel überhaupt nichts. Verstehst du? Der Teufel reitet dich nur, wenn du es ihm erlaubst. Schmeiß ihn runter. Sag nee, ade. Ich will mit negativen Dingen nichts zu tun haben. Dich kann niemand beherrschen, es sei denn, du erlaubst es. Und du musst es merken. Mein Thema ist, wie finde ich Gott? Indem du bewusst sagst, ich will den Weg gehen, ich will das tun. Und Gott sagt irgendwo in der Bibel, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Die sind krank, die sind verdorben, die sind verirrt und verwirrt. Bei so vielen kommt das Herz gar nicht zum Einsatz, nur der Kopf. Ja, ich verstehe und ich glaube nur das, was ich verstehe. Und das ist, was uns dann verstockt und blockiert. Aber alles, was wirklich Leben ist, was das Leben bringt und was das Leben bedeutet, ist Herzensangelegenheit, Liebe. Verstehst du? So viele Ehen gehen auseinander, weil das Herz nicht mehr mitmacht. Was nützt es der Verstand, die Logik? Ja, das müssen wir haben uns verpflichtet, wir haben beim Pastor am Traualtag gesagt, solange bis der Tod uns scheidet, aber das Herz, wenn das nicht mitmacht, vergiss alles andere, alles ist nur Krimi und nur Unterhaltung, nur Geschichte, nur auf dem Papier. Das Herz. Und ein Leben wird gelebt mit dem Herzen. Wenn dein Herz aufhört zu schlagen, bist du tot. Und deshalb probiert man und horcht man, schlägt noch das Herz oder nicht. So viele lassen das Herz außer draußen. Nimm das Herz mit in dein Leben. Die Worte, die du hörst, beweg dir im Herzen. Denk drüber nach, was hat er denn gesagt? Was will er eigentlich mit dem Thema dein Herz? Was ist das Herz? Das ist das Erste. Jeremia Kapitel 17, liest man mal von Kapitel 17, da steht so viel über das Herz. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Schlimm. Trotzig und verzagt Ding. Und Lukas Evangelium sagt der Herr Jesus, Kapitel 6, Vers 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Das, was du lebst, das kommt aus deinem Herzen. Aus dem Schatz deines Herzens. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Darüber redet der Mensch. Ja, du siehst ganz schnell, entweder schimpft er, kritisiert er oder spuckt Feuer, was im Herzen alles drin ist. Der Gute und der Schlechte. Beides kommt aus dem Herzen. Gott oder der Teufel. In Samuel Kapitel 16, ich lese einfach vom Wort Gottes hier ein paar Bibelstellen. Was Gott will, das Herz. Es will nicht Opfer und Gaben und Großtamtam und Religion. Samuel Kapitel 16, Vers 7. Gott schaut nicht das, was vor Augen ist. Er schaut das Herz an. Gott schaut durch den Brustkorb. Durch deine Haut und durch das Äußere. Gott sieht das Herz an. Denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und Hesekiel Kapitel 36, da heißt es, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wie finde ich Gott? Wir brauchen eine Herzveränderung. Ich predige in einer Zeltmission in Kiel irgendwo und lade die Leute so tagsüber mit. Ein mit den anderen Geschwistern und Freunden von der Gemeinde. Und dann, damals war er noch junger Pastor, dann gebe ich einer älteren Dame, reifen Dame, dachte ich, die Frau braucht bestimmt, wie sie läuft, wie sie geht und so weiter, die braucht bestimmt den Heiland. Gibt es so ein Traktat. Dann sagt er, junger Mann, was wissen Sie schon vom Leben? Ich sage, ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Ja, wissen Sie, ich habe schon 11 Operationen. Und dann zählt sie alles, was sie für Operationen da gemacht hat, hinter sich hatte, was sie schon alles durchgemacht hat und erlebt hat. Ich war baff, so viel. Ich habe Krankenhaus noch nie von Ihnen so richtig gesehen und so weiter. Und ich habe euch ja gesagt, ich war ja nur höchstens 5 Tage mal wirklich krank. So, was wissen Sie schon vom Leben? Und dann fällt mir etwas ein, was der liebe Gott mir sagt. Stellen Sie sich vor, liebe Dame, ich habe schon eine Gehirnoperation und eine Herzoperation hinter mir. Sie Ärmste, wie haben Sie das überlebt? Und dann habe ich diese Stelle hier zitiert. Weißt du, ich will euch ein neues Herz und neuen Geist geben. Wie haben Sie das überlebt? Sehen Sie, ich bin ja gesund, sehe gut aus und ich freue mich des Lebens. Was wir brauchen, ist eine Gehirn- und eine Herzoperation vom Heiland. Wie komme ich zurück zu diesem lebendigen Gott? Ich muss ihn suchen, von ganzem Herzen. Weißt du, von dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Ich könnte studieren und ich kann dir sagen, durch mein Studium, egal was für Studium, ich habe mich mit Philosophie, mit fernöstlichen Religionen beschäftigt, mich mit allem möglichen Zeugs abgegeben. Ich habe Gott gesucht, aber ich habe Gott nicht mit dem Verstand gefunden. Nur durch einen Ärger, nur dass da irgendwie so ein Himmelsschreiber da vorbeiflog, gerade du brauchst Jesus. Der spinnt, der ist verrückt. Gerade du brauchst Jesus. Religion ist Opium fürs Volk, das war meine These, meine Religion. Und ich war enttäuscht von Kirchen und Religionen. Und dann schrieb ich zurück, hören Sie doch, geben Sie das Geld lieber den Armen, die brauchen es nötig, aber nicht da zum Flugzeug gleich mieten und dann am Himmel schreiben, gerade du brauchst Jesus. Und er schrieb zurück, lieber Mann, Sie brauchen Jesus gerade. Und dann hat er mir noch ein neues Testament geschickt. Lesen Sie das Neue Testament. Da steht etwas für Sie drin und ich habe etwas unterstrichen. Und weißt du, was er unterstrichen hat? Selig sind, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Und ich habe gedacht, komm, das ist jetzt Provokation. Also der fordert man mich jetzt so richtig raus. Gerade du brauchst Jesus. Und dann selig sind, die reines Herzen sind. Ich bin kein Verbrecher. Bin 18, 19 Jahre alt. Also nichts Schlimmes getan. Warum soll ich da irgendwas mich bekehren, religiös werden? Dann schrieb ich zurück. Ich bin kein Sünder. Bin perfekt. Also ein bisschen mal gelogen halt und ein bisschen was mitgehen lassen und so weiter. Und ich wusste gar nicht, dass ich richtig organisieren konnte in meiner Lehrzeit. Als ich dann ja, mich bekehrt habe, habe ich all das meiner Firma zurückgeben müssen. Habe ich ganzen Kofferraum voll gehabt mit Werkzeugen, die ich so mitgehen ließ. Mitgehen. Aber ich bin ja ein anständiger Mensch, verstehst du? Ich habe nur organisiert, verstanden zu leben. Ich will nur sagen, denken Sie darüber nach und schreiben, haben Sie noch nie Fehler gemacht in Ihrem Leben, noch nie was falsch gemacht, noch nie etwas zu bereuen? Sind Sie wirklich perfekt? Naja, gut, hier und da könnte ich schon mal was verändern und verbessern. Und so langsam kam mein ganzes Heft voll an Fehlern, die ich ja eingebrockt habe für mich. Und selig sind, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Und ich bin so Gott dankbar, dass der Mann da nicht mich vergewaltigt hat. Du musst dich bekehren, gerade du brauchst Jesus. Nein, probieren Sie, denken Sie darüber nach. Gehen Sie mal in sich. Und ich habe gemerkt, die Reise in sich, die ist die längste Reise, die schwierigste Reise, die komplizierteste Reise, in sich reinzugehen. Ich bin doch gar nicht schlecht. Und dann merkst du, und dann bin ich Christ geworden. Und du wirst nicht glauben, ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast, aber ich habe es erlebt, dass ein Hammer anfängt zu sprechen, ich bin gestohlen. Ein Schraubenzieher anfängt zu sprechen, ich bin gestohlen. Kugelschreiber, wie viele Kugelschreiber habe ich schon mitgehen lassen? Ich bin gestohlen. Verstehst du? Alles, was ich so hatte, weißt du, ich habe gut gelebt, aber alles war gestohlen. Und dann diese Dinge in Ordnung zu bringen, weißt du, nicht nur, dass ich meine Sünden bekenne, sondern auch die Dinge in Ordnung zu bringen, auch das gehört dazu mit dem Herzen. Und es ist nicht leicht, dem Herzen so einen Ruck zu geben. Ich weiß noch wie heute. Ich bringe die Sachen zurück, will zurückbringen. Alles in meinen Kofferraum eingepackt, einen großen Opel habe ich damals gefahren. Der Kofferraum war voll mit Flex, also Schleifmaschinen und Bohrmaschinen und sowas, was ich so alles mit der Firma ja, hätte gebrauchen können nach Feierabend. Und dann will ich es zurückgeben. Glaubst du, wie schwer das fällt? Das Herz macht nicht mit. Da stehe ich bei meinem Chef an der Tür und will klingeln. Nee, du blamierst dich nicht, da schmeiße ich kopfüber raus, denn lässt dich. Und was ich für Gedanken dann hatte, weißt du, die Gedanken kommen dann aus dem Herzen, was so alles passiert, wenn du jetzt Ordnung bringst in deinem Leben. Aber ich wusste, ich habe die Geschichte vom Zachäus gelesen und ich wusste, ich muss mein Leben bereinigen, sonst habe ich keinen Frieden, sonst läuft da nichts. Und erst beim dritten Anlauf habe ich gedacht, lieber Gott, auch wenn er mich jetzt totschlägt, ich klingelte. Und er sagte, Sie, Herr Matudes, was wollen Sie? Da habe ich gesagt, ich möchte Ihnen was zeigen. Kommen Sie mal mit zum Kofferraum. Ich habe vor seinem Haus geparkt. Habe aufgemacht. Ja, das ist alles aus unserer Firma. Ich habe gesagt, ja, das ist das Übel. Ich bin jetzt Christ geworden und ich will ihn in Ordnung bringen. Was mache ich jetzt? Wie bringe ich das in Ordnung? Ich möchte am liebsten jetzt schon alles ausladen. Dann guckt er an, das Gerät und das geben Sie am Werkzeugausgabe ab. Ich werde es dem Lagerverwalter sagen, dass Sie das ab und zu mal was zurückbringen. Ich habe es genehmigt und alles andere können Sie behalten. Du glaubst gar nicht, ich bin dann weitergefahren. Oh, ein Stein ist mir vom Herzen gefallen. Und so fallen Steine vom Herzen, wenn wir Dinge in Ordnung bringen, bereinigen. So wie dieser Zachäus. Und die Hälfte der gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, mache ich das wieder gut. Wie findet man zu Gott zurück? Und dann hat Jesus gesagt, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Warum bei so vielen Christen nicht klappt? Sie sind religiös, sind getauft, sind in der Gemeinde, singen jeden Sonntag die Choräle, singen im Geist sogar und im Herzen, was weiß ich, wie auch immer, hören sich eine Predigt an, aber sie bereinigen die Dinge nicht. Und ich bin so Gott dankbar, dass ich das durfte, bereinigen. Selig sind die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Und da bekommt man Frieden, bekommt man Freude. Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder sündige. Und dann, wenn ich so weiterlese, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort? Halt dich an das Wort Gottes und du wirst merken, nicht nur religiös sein, nein, sich an das Wort Gottes halten, aber da muss Gott uns dabei helfen. Wie kommt man wieder retour? Wie beginne ich ein Leben nach dem Willen Gottes? Und zwar nicht durch menschliche Werke, sondern durch die Werke des Heiligen Geistes. Gott muss einem zeigen, so wie er mir gezeigt hat, ich bin gestohlen, ich bin gestohlen, ich bin das und ich bin das und ich bin das. Also es kommt nicht alles, ist nicht alles auf einmal gekommen, aber so nach und nach, wo ich da plötzlich nimmst du es in die Hand und plötzlich wirst du erinnert. Und der Heilige Geist erinnert uns an bestimmte Dinge und erst da sollten wir was tun. Nicht jetzt, was mache ich jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Nein, du musst nicht irgendwie groß forschen und suchen. Der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Und Gott sagt uns schon im richtigen Moment, was zu tun und zu lassen ist. Nicht durch ein gutes Werk, menschliche Werk, sondern durch die Gnade Gottes. Wir erkennen das, Mann. Auch das ist mitgenommen worden. Auch das. Manchmal jetzt übertreiben wir. Und das passiert auch bei Christen. Die Christen sündigen anders als die gottlosen Menschen. Christen übertreiben gerne, so wie Ananias und Sapphira. Wir haben wirklich so teuer verkauft. Und Übertreibung ist eines der schlimmen Sünden der Christen. Wenn sie Zeugnis geben, wenn sie vom Heiland was erzählen, dann sagen sie, ach, das, die waren nicht so schlimm. Die waren keine Säufer, nicht drogenabhängig, keine Mörder. Aber sie übertreiben, so wie schlimm sie waren, wie tief sie gesunken waren. Stille sein, sei normal. Und es ist gefährlich, wenn du ständig permanent Zeugnis gibst. Weißt du, du musst immer noch verschönern. Manchmal denkt man, das könnte man noch schöner machen, noch besser, unterstreichen und einrahmen. Nein. Erzähl von der Güte und Gnade Gottes. Das reicht. Das, was der Herr dir gezeigt hat. Ein Teil unserer Erlösung ist, dass wir wieder den Schöpfer anerkennen. Er ist der Schöpfer aller Dinge, der Urheber aller Dinge. Römer 1, finde zu Gott zurück, zu deinem Schöpfer. Gott ist unsichtbar und in der Römer 1 heißt es, die Menschen wissen und sie haben keine Entschuldigung. Sie wissen, wer Gott ist. Auch der Mensch aus dem Dschungel, aus dem Busch, der weiß. Weißt du, der weiß, was die Tatsache ist, was gut und was schlecht ist. Denn das ist in unserem Herzen drin. Wir brauchen keine Bibel. Entschuldigung, ich liebe die Bibel. Die Bibel ist Wort Gottes. Aber manche denken, ich muss da unbedingt die Bibel durchgelesen haben. Nein. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, unserem Herzen Zeugnis, was richtig und was falsch ist. Und hier Römer 1, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben wir die Menschen schon seit jeher diese göttliche Macht und seine Größe gesehen. Und sie haben also keine Entschuldigung, dass sie von Gott nichts wissen. Jeder Mensch weiß was von Gott. Der im Dschungel. Wir müssen uns einfach bewusst werden. Er da oben, er ist alles. Er kann alles, er ist alles, er ist alles. Und wir Menschen, ja, wir sind Versager. Wir haben Fehler gemacht. Ja, ich bin kein Sünder. Weißt du, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin ja Heiliger. Verstehst du? Ich bin perfekt. Ich habe niemandem was zu Leide getan. Ich bezahle meine Kirchensteuer, meine Steuer und alles andere, meine Versicherung. Ich bin kein Schwarzfahrer. Aber wisst ihr, Gott schenkt Gnade. Und Gott benutzt unser Leben, wenn wir anfangen, unser Leben zu regulieren und wieder in Ordnung zu bringen. Ich predige das in Stuttgart, den jungen Leuten, die aus der Hippie-Szene kamen. Predige von Wiedergutmachung. Und unsere jungen Leute, die sind plötzlich da wach geworden. Die gehen dann zu Straßenbahn oder Busunternehmen und bezahlen da für Schwarzfahren oder andere Radio. Damals war auch Radio, die haben Schwarzradio gehört und dergleichen. Bezahlen sie Grundgebühr oder Rundfunksgebühr. Dann steht am nächsten Tag oder ein paar Tage später steht in der Zeitung, wir wissen gar nicht, was in Stuttgart los ist, aber die Leute bringen die Dinge in Ordnung. Und genau das ist, die Menschen wollen nicht nur Theorie, sondern die wollen sehen, dass wir die Dinge in Ordnung bringen. Wie Zachäus, er brachte die Dinge in Ordnung. Gott wird gesucht, indem Menschen plötzlich das tun, was richtig ist, dass sie, ja, ich predige irgendwo in Österreich auf einem Bauerndorf und dann kommt jemand und sagt, jetzt ein Bauer kommt in einen meiner Gottesdienste und sagt, Pastor, jetzt seitdem ich hier zu Ihnen in den Gottesdienst komme, sogar meine Rindviecher merken, dass ich Christ geworden bin. Da habe ich gesagt, ja, wir merken die Rindviecher. Ja, ich fluche nicht mehr, ich schlage sie nicht mehr, ich treibe sie nicht mehr. Die merken, ich bin anders geworden. Auch die Rindviecher im Stall, die merken, dass man Christ geworden ist. Viele glauben, sie haben Gott gefunden, sie wissen genug über Gott, sie können Gott beschreiben. Aber ich sage dir eines, die ganze Beschreibung über Gott, verstehst du, ist wunderbar, wenn du sehr viel über Gott weißt, aber Thomas von Aquin, der hat seine Doktorarbeit gemacht und dem Papst das präsentiert über die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist und hat während der Präsentation fällt er in Ohnmacht, fällt und die Leute denken, er hat Herzinfarkt bekommen, ist tot und als er dann zu sich kommt und widersprechen kann, sagt er, alles ist Stroh. Papst, was ich alles geschrieben habe über Gott, Vater und Sohn und Heiligen Geist, alles ist Stroh. Als er dort auf dem Boden lag, hatte viel mehr über Gott erlebt und erfahren, als was er da in seiner Studierstube erfahren hat. Alles ist Stroh. Und was du über Gott weißt, ist alles Stroh. Wenn dein Herz ihn einmal ergriffen, einmal erfasst hat, einmal verstanden hat, dann merkst du, alles ist Stroh. Auch das, was ich dir erzähle und predige, ist alles Stroh, wenn du selber Gott erlebst. Weißt du, du hast vielleicht Gott in der Kirche gesucht oder in der Religion oder irgendwo. Gott findet man nicht irgendwo. Man findet ihn nicht auf der Straße, in der Masse, in den Medien, im Casino, in der Disco, im Clubhaus oder wo auch immer ist. Und auch nicht in der Bibelschule. Du findest Gott nicht in der Missionsschule oder Missionswerk. So viele Leute glauben, sie finden Gott in dem Missionswerk, wenn ich Gott diene auf dem Missionsfeld. Nein, da verlierst du eher noch den Glauben an Gott. So viele Christen, die sind auf schiefe Bahn gekommen und vom Glauben abgekommen durch die Bibelschule, sind frustriert, enttäuscht. Ich dachte. Und wir denken manchmal, das ist viel zu viel. Lass das Herz sehen. Wie finde ich Gott? Es ist ganz einfach, dass sogar Narren, ja, sogar Kinder zu Gott kommen können. Gott ist ein unsichtbarer Gott, wird in der Schöpfung gesehen. Und Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, wie macht man das? Weißt du, suchen, recherchieren, alles unternehmen, alle Register ziehen, wie ein Detektiv. Einfach der Sache nachgehen, vielleicht ist es doch da. Und vielleicht ist es da. Also ich möchte dich ermutigen, versuch alles, probier alles. Irgendwann kommt der Kollege Zufall. Und der Kollege Zufall, der bringt dich auf die Bahn oder auf die Spur. Und plötzlich verstehst du, wir sollen Gottesjäger werden, die hinter Gott hinterher pirschen, sich ranschleichen und probieren, vielleicht finde ich ihn doch irgendwie. Sei ein Gottsucher. Suche Gott in der Natur. Dort findest du sehr stark den allmächtigen Gott. Römer 1, Gott in der Natur. Suche Gott in den Lebenssituationen, was dir begegnet, was dir passiert, so nacheinander. Oder suche in Gesprächen mit anderen Leuten. Andere Leute erzählen dir etwas, vielleicht Unsinn und Blödsinn, und du sagst, das ist ja belangloses Zeug, aber irgendwie finde ich. Oder schlag die Bibel auf, oder ein anderes Buch, schau dir irgendetwas an, oder versuch die Gemeinden, oder versuch die Christen, und frag, wie hast du Gott gefunden? Ja, weißt du, so viele erzählen vom lieben Gott, aber vielleicht weiß einer, wie man Gott findet und wie man Gott begegnet. Gott wird dir seine Existenz so mitteilen, dass du es verstehst. Und manchmal braucht man Jahre, Jahrzehnte. Ich denke nur, dieser Moses, von Gott wunderbar geführt, 40 Jahre ist er auf dem Hof der Pharaonen, ist in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Und er merkt, du, mit mir stimmt was nicht, da muss was mehr geben. Das ist nicht alles, was ich hier in der Uni, in Alexandria oder wo auch immer gelernt und gelehrt bekomme. Da muss noch was mehr geben. Und dann merkte, du, ich bin ein Jude, bin ein Israelit. Und dann denkte, vielleicht haben die Leute die Wahrheit. Und dann, du siehst, kennst ja seine Geschichte. Dann wird er so Mörder. Vielleicht gerade durch Umwege, durch Verbrechen, durch Sünde, durch Fehltritte, durch Versagen. Er muss fliehen. Und jetzt braucht er wieder 40 Jahre. Ein Leben lang braucht er 40 Jahre, bis er kapiert. Und er findet Gott immer noch nicht. Bis er da an diesem Busch vorbeikommt, denkt, das gibt's doch nicht. Der Busch brennt schon einen halben Tag und er verbrennt nicht. Und dann, ich will mal sehen, was das für Feuer ist. Das muss ein ganz merkwürdiges Feuer sein. Es brennt und dieser Busch verbrennt nicht. Und dann, erst als sich der Sache nähert, Moses! Und dann, ja, Gott ruft ihn bei seinem Namen. Wenn du so etwas mal erlebst, dass Gott dich bei deinem Namen ruft, du, da haut sich um. Moses, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst jetzt hier auf dem heiligen Boden. Vorher hast du nur Theologie und Theorie und Philosophie und was weiß ich alles gehabt. Aber jetzt erfährst du Gott. Wer bist du? Ich bin der Daseinende Gott. Dieser Daseinende Gott. Ich bin da, wo du bist und das, was du bist und das, was du gerade durchmachst. Krank, schwach, reich, arm, groß, klein. Genau das, was du durchmachst, das bin ich. Gott wird dir seine Existenz mitteilen, sodass du es verstehst in deiner Sprache. Wie war es am Pfingsten? Überleg einmal. Voll Heiligen Geistes waren die Menschen und die hören auf der Straße, jeder in seiner Muttersprache. Die großen Taten Gottes preisend. In der Muttersprache. Weißt du, du wirst Gott nicht in Deutsch, Hebräisch, Lateinisch oder Griechisch erleben oder hören oder verstehen, auch nicht irgendwie in deiner Buch oder was auch immer ist. Nein, du wirst in deiner Muttersprache Gott begreifen. Und weißt du, was Muttersprache ist? Liebe. Ach, mein Süßer. Ach. Verstehst du, das ist Liebe. Muttersprache. Du bist von Gott geliebt. Du bekommst plötzlich eine ganz neue Sichtweise von deinem Leben. Gott liebt mich. Ich habe meinen Vater. Ich kann zu ihm zurückkommen. Sucht mich von ganzem Herzen. Ehrlich. Gott suchen. Nicht anstrengend. Jetzt streng mich an, ich suche Gott. Nein. Da wirst du auf Irrwege geführt. Da landest du bei Jehovas Zeugen oder landest bei irgendeiner anderen Sekte. Wenn du dann suchst und so viele Menschen werden verführt und die lauern nur, die Scientologen oder andere Gesinnten lauert nur. Also du suchst nach etwas und der Teufel passt genau auf, der sucht Suchende. Such Gott einfach da, wo du bist. Nicht zum Spaßen, so nebenbei. Naja, schauen wir mal, vielleicht gibt es Gott oder vielleicht auch nicht. Aber so viele Leute, ich früher nach dem Krieg, so Leute, die ich in der Gemeinde hatte, in Stuttgart, dort wo ich anfing, vor 50 Jahren, da kamen Leute aus dem Krieg und die haben gesagt, ich habe Gott ein Versprechen gegeben, als ich dort in Stalingrad oder irgendwo in Russland im Gefängnis war oder wo auch immer, ich habe gesagt, Gott, wenn du mich aus dieser Hölle rausbringst, ich will dir mein Leben geben. Und jetzt hat er mich rausgebracht und jetzt sucht Gott mich, es gibt mir keine Ruhe, ich will Gott finden, kann ich Gott finden? Und ich habe einfach sagen können, probier es mal. Ich bete für dich, ich kann für dich beten, aber Gott muss dir die Augen öffnen. Gott muss dir das Herz auftun. So wie der Lydia in der Apostelgeschichte. Gott tat das Herz auf, dass sie glauben konnte. Und solange Gott uns das Herz nicht auftut, werden wir nicht verstehen und nicht begreifen, wer Gott ist und was er ist. So diese Der Herr tut das Herz auf, nicht den Kopf und nicht den Bauch. Also so viele entscheiden aus dem Bauch oder mit dem Kopf. Nein, das Herz ist ausschlaggebend. Gott ist sehr leicht zu finden. Er hat sehr leicht gemacht. Ist narrensicher, kinderleicht, babyleicht, ganz einfach. Du musst nur sagen, Gott, ich verstehe nicht, ich sehe nicht, ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht fassen. Aber wenn es dich gibt, begegne mir. Wenn es dich gibt. Du musst nicht gebildet werden und groß was einstudieren. Nein, Gott, wenn es dich gibt, wenn du existierst. Nicht aufgrund von guten Werken oder schlechten Werken. Nein, komm zu ihm, so wie du bist, egal. Billy Graham hat immer in seinen Feldversammlungen, Kreuzzügen, hat immer ein Lied gesungen oder singen lassen. Immer zum Altarruf, so wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Und dann, komm heim, verlorenes Kind. Und weißt du, so wie ich bin, so wie du bist, komm zu deinem lieben Gott, zu deinem Vater. Ich bin der Daseinende Gott. Zu Gott kann jeder kommen. Du musst nicht perfekt sein. In London, da geht ein Maler durch die Straßen und sucht ein Objekt, das er abzeichnen und malen könnte. Und da findet er einen Penner, vergammelt, runtergekommen, Hose zerfetzt, alles so richtig typisch für einen Penner. Er will den Penner malen und bestellt ihn in sein Atelier. Und kommen sie und er natürlich auf bewegt und ergriffen, ich werde gemalt und er geht da in ein Leihhaus, leiht sich einen Zylinder, Wrack und so weiter und dann kommt er an dem bestimmten Tag zu dem zu malen, ja, sie haben mich bestellt, sie wollen mich malen, aber nicht so, sagt der Maler, ich wollte sie so verkommen und vergammelt haben, wie sie dort auf der Straße waren, kommen sie nächstes Mal, so wie sie dort auf der Straße waren, nicht jetzt als feiner Herr. Und wir denken manchmal auch, so ein feiner Christ, vergiss es. Jesus sagt, wenn ihr mich erkannt habt oder erkennen werdet, dann wird auch mein Vater euch erkennen. Und von nun an, ja, könnt ihr dann sagen, ich habe Gott gesehen, wer mich erkennt. Und das ist die Botschaft, die ich jetzt noch ganz schnell rüberbringen möchte. Wenn du Jesus willst und annimmst, sag Jesus, so wie du bist, und du warst ein Mensch, Fleisch und Blut, du bist hierher gekommen, und ich will dich kennenlernen, Jesus. Und wenn du Jesus annimmst und an Jesus dich ja orientierst, dann wirst du Gott finden. So ist Gott. Gott ist grausam. Nummer eins. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Den hat er ans Kreuz nageln lassen. War unbarmherzig. Jesus hat sich erniedrigt, demütig, sanftmütig war er. Angespuckt wurde. Dornenkrone hat man ihn aufgesetzt. Das war Jesus. Willst du Gott kennenlernen? Dann schau Jesus an, der geht durch die Hölle und steigt hinab sogar in die Hölle und so weiter. Schau ihn an und wenn du ihn erkennst, ihn begreifst, dann bekommst du ein Leitsystem für dein Leben, dass du durch diesen ganzen irdischen Dschungel hindurchkommen kannst und kannst sagen, so ist Gott. Gott ist ein Gott der Liebe. Auch wenn ich schwere Sachen durchmachen muss und die Hölle durchmachen muss, durch Jesus leitet uns Gott. Durch Jesus, völlig alltäglich und undramatisch, ohne groß Spektakel, Drama und Theater. Er leitet uns als ganz normale Menschen. Und Jesus sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. So leben, wie ich gelebt habe. Ihr sollt dieses Leben führen. Gott benutzt ja Menschen, die mit dem Herzen sehen, mit dem Herzen hören, mit dem Herzen glauben. Mit dem Herzen Gott dienen. Gott benutzt Menschen, die dieses göttliche Leitsystem in sich haben, das Herz. Herr, was sagt mir das Herz? Auch in Sachen Glaube, in Sachen Gott, in Sachen Religion, in Sachen Liebe, in Sachen Frieden, in Sachen Umgang mit dem Geld, Erfolg und Misserfolg. Bei Gott laufen alle Fäden zusammen. Und vertraue ihm, Jesus. Er hat seinen Sohn gesandt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Bei ihm läuft alles. Und wenn du ihn siehst, dann brauchst du keinen Bauch, auch keinen Kopf. Dein Herz reicht aus. Dein Herz reicht aus. So, wenn wir uns nach diesem Jesus in uns, Christus in uns richten und leben danach, ja, da können wir nichts falsch machen. Der Kirchenvater Augustinus hat eine Botschaft in Folge gegeben: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kannst du machen, was du willst. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt. Das, was in dir ist, lebst so, wie Gott es wollte, dass du lebst. Und tu nur das, was dein Herz sagt. Dann wirst du nicht ausgenutzt, dann wirst du nicht missbraucht, dann wirst du keine großen Fehler machen. Leb so, wie dein Herz dir sagt. Dann wirst du nicht jedem Penner auf der Straße helfen, jeden Flüchtling aufnehmen oder jedem Irrlehrer nachlaufen. Dann wirst du das tun, was dein Herz dir sagt. Und dein Herz bringt dich an die richtigen Leute, dass du das Richtige just in time tust. Im richtigen Augenblick, in diesem Kairos, in der göttlichen Zeit. Dass du geradeaus gehst, du wirst Menschen helfen, aber nicht jedem helfen. Du wirst an den Richtigen geraten. Du wirst die richtige Führung bekommen, wenn du mit dem Herzen dich orientierst und mit dem Herzen lebst. Deshalb, höre auf Gott und lass dich nicht irritieren von diesem ganzen Stimmengewirr unserer Zeit, dem ganzen Überangebot, alles was so Religion ist, die werden sagen, hier ist Christus und da ist Christus und dort ist Christus. Vergiss den ganzen Schmarrn. Christus ist in uns, in dir, in mir, da wo wir sind, wo wir leiden, wo wir kämpfen. Ja, in Jesus findest du Gott. Er ist der Informant und Kontaktmann Gottes. Und dann kannst du Bibel studieren. Und kannst du sagen jetzt, ja Herr, ich will noch mehr von dir. Ich weiß doch viel zu wenig. Das war bei mir auch so der Fall. Dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich Christ wurde, ich weiß viel zu wenig. Ich liebe den Herrn, aber ich muss noch mehr von Gott noch informiert werden. Und so dann fing ich an, Bibel zu studieren und Bibel zu lesen und Bücher zu lesen. Ich konnte nicht genug Gottesdienst bekommen, obwohl ich meine Gemeinde hatte. Dann ging ich abends noch in eine andere Gemeinde, wo ich Gottesdienst besuchte. Die ganze Woche war ich so eingespannt, dass ich jeden Abend einen Gottesdienst hatte. Ich wollte hören, wie die Gott erleben, wie Gott bei denen funktioniert und was der liebe Gott bei ihnen macht. Du musst innerlich überzeugt werden von der Existenz Gottes. Innerlich dabei sein, als Gott hier eine neue Schöpfung macht. Du wirst nicht glauben, dass jemand auf dem Mond mal gewesen ist. Verstehst du? Und so viele Leute glauben nicht. Das ist alles Einbildung, das sind alles so Amerikaner, haben das nur so Filme gedreht und so weiter. Alles nur Verschwörungstheorien. Bis Neil Armstrong 1969 dort oben war. 12 Menschen sind bisher oben auf dem Mond gewesen. Du wirst nicht glauben. Und ich bin so Gott dankbar. Ich habe James Irwin hier gehabt, den 8. Menschen auf dem Mond. Bin mit ihm durch Deutschland gereist und er hat erzählt. Und da denke ich noch an eine Frau, die kneift ihn und sagt, ich will wissen, war das wirklich der Mann, der auf dem Mond oben war? Ja? Verstehst du? Wir brauchen jemanden, der ein Zeuge ist, der bezeugt. Weißt du, es gibt genügend Beweise für die Existenz Gottes, aber wir müssen innerlich überzeugt sein. Ja. Und er erzählt, was er dort gesehen hat, wie er Gott gefunden hat. Da kam in eine Krise. Er war getrimmt von das darf ich nicht denken. Ich muss mich nur konzentrieren jetzt auf mein Wägelchen da auf dem Mond, dass hier richtig alles funktioniert. Und er hat Schwächeanfall bekommen. Und dann hat er gebetet. Das durfte er eigentlich nicht von seinem Training. Aber er hat gebetet und dann sagt, auf dem Mond habe ich Gott gefunden. Das war sein Zeugnis. James Irving. Jesus ist der Himmelsbürger, der ist zu uns gekommen und der kann uns erzählen, kneif mal Jesus. Probier mal, teste, ob er wahr ist. Ist es wirklich so? Fang an, ja, zu untersuchen, so prüfet. Ihr werdet inne werden, ob das von Gott ist oder nicht von Gott ist. Das, was ich hier predige, und wir sind eine Predigtkirche und wir möchten einfach nur weitergeben, das, was Gott uns gegeben hat. Ausprobieren musst du selber, testen musst du selbst, versuchen musst du selbst. Was nützt es? Ich beschreibe dir ein Kochrezept, wie man kocht. Die leckerste Speise. Verstehst du, da muss rein und da muss das und das und das und nehmen sie so einen Löffel von dem und dem. Aber du musst selber probieren und selber abschmecken. Ist das was für mich? Gott hat alles wunderbar gemacht. Denk an die Schöpfung, schau dort an, die Größe Gottes. Und du wirst plötzlich verstehen, seine Gedanken, seine Wege in deinem persönlichen Leben. Du sagst ja, warum Jesus? Warum Jesus? Muss ich unbedingt Jesus? Ich habe auch seit langem gedacht, warum muss ich wirklich Jesus annehmen? Muss ich ihn akzeptieren? Brauche ich ihn gerade? Du brauchst Jesus. Verstehst du? Muss ich das? Untersuch mal die Weltreligionen und du entdeckst, dass Buddha, Muhammad, Konfuzius, Moses und so weiter alles erleuchtete Menschen waren. Die haben der Welt was Großes gebracht. Aber keiner konnte sagen, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin nur ein Weg. Oder ich zeige dir den Weg. Und so weiter. Diese Gelehrten, Moses und Buddha, Konfuzius und wie sie alle hießen, sie haben den Weg den Menschen gezeigt. Aber sie konnten nicht sagen, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Jesus hat im Gegensatz zu allen Religionsgründern gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Schau mich an. Und wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Und je mehr du dich mit mir beschäftigst, desto mehr erlebst du Gott. Und genau das ist es. Ich lade dich ein zu Jesus. Verwandte von mir sind Jehovas Zeugen. Die sind sogar in der obersten Etage in Brooklyn, in der Wachturmgesellschaft und so weiter. Und da kommt jemand aus der Familie, der Opa ist ja in Konzentrationslager umgekommen, wegen seines Glaubens, auch als Jehovas Zeuge, und will mich bekehren. Hat zuerst meine Telefonkurzpredigt eingehört. Da sagt er, Johannes, alles prima, was du machst. Aber weißt du, Jesus, warum nicht Jehova? Ich habe gesagt, weißt du, wir haben die Erlösung nicht durch Jehova, sondern durch Jesus. Dann versucht er mich zu bekehren, verstehst du? Jesus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Jesus sagt, nicht befolge meine Worte und du wirst die Wahrheit finden. Nein, er sagt, ich bin der Weg, das Leben, die Auferstehung. Ich bin's. Ohne mich kann niemand zu Vater Gott kommen, also nur durch mich. Und er lieferte die Beweise, dass er Gott ist. Er hat nicht nur von Gott geredet. Er hat Menschen die Sünden vergeben. Da kommen Leute, ja, wer kann Sünden vergeben? Nur der liebe Gott. Ja. Aber damit ihr wisst, dass ich dir auch Autorität habe, Sünden zu vergeben, ich sage, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und das funktioniert. Und dann, wenn das eine funktioniert, funktioniert auch das andere. Er heilte verkrüppelte Blinde, weckte Tote auf. Er bewies, dass er Gott ist. Er speiste mit ein paar Broten, ein paar Fische, Tausende. Er vollbrachte Wunder in der Natur, lief auf dem Wasser, stillte den Sturm. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Er bewies, dass er Gott ist. Dass er der Herr der Elemente ist. Und wer die Elemente beherrscht, der beherrscht den Kosmos. Er verwandelte Wasser in Wein. Das konnte er alles machen. Also vom Anfang an bewies er, dass er der wahre Gott ist. Und deshalb kommt her zu mir, Matthäus 11. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die euch abmüht und abplagt und unter Lasten leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Und ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit, sagt er. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es nur gut mit euch. Ich will euch eure Lasten wegnehmen. Matthäus 11. Und das erfahren die Leute bei Jesus. Ihr werdet inne werden. Und das ist das Schöne dabei. Dass es funktioniert, dass es so ist. Und immer wieder, weil die Propheten der Bibel oder Petrus seine Pfingstpredigt, das ist, was der Prophet Joel sagt. Dieses Sprechen in anderen Sprachen, dieses übersinnliche Reden. Ihr werdet inne werden. Das ist es. Das ist es. Jesus lebt. Er ist der Auferstandene. Und ihm geht es sehr gut. Und er will, dass es auch dir gut geht. Und dass du dich am Leben freust. Und deshalb nimm ihn an als deinen Erlöser. Ganz einfach. Herr, ich nehme dich an. Ich akzeptiere dich. Und du wirst merken, plötzlich läuft das Leben. Komm zum Schluss mit einer Geschichte. Es ist in Amerika. Ein reicher, vermögender Mann hat eine riesige Bildergalerie. Und er stirbt. Und da werden die Bilder versteigert. Alle Bilder und sind sehr wertvolle Stücke dabei, wertvolle Bilder. Und als erstes nimmt der Auktionär ein Kinderbild. Das Bild hing bei dem reichen Mann über einen Schreibtisch. Das war das Bild, das sein Sohn irgendwo gemalt hat. Und wer möchte dieses Bild haben? Zum ersten, zum zweiten, also ein Kinderbild? Das soll die Auktion sein? So ein Kinderbild, wer will das Bild, dieses einfache Kinderbild haben? Und da geht der Gärtner vorbei mit seinem grünen Kittel und sieht, dass da das Bild versteigert wird und keiner steigert, dann sagt er, ich, $10, glaube ich, hat es gekostet. So, ich nehm das Bild. Der wusste, dieser Gärtner wusste, das war bei meinem Chef sein wichtigstes Bild, das Bild von seinem Sohn, der nicht mehr lebte, für den er so lieb hatte, das Bild seines Sohnes. Und dann sagte er, und hiermit ist die Auktion geschlossen. Denn wer das Bild des Sohnes hat, der hat die ganze Galerie. Wer das Bild des Sohnes hat, Leute, die haben nicht kapiert. Und genau das ist es. Wer das Bild Jesus Christus hat, hat die ganze Galerie, das ganze Pantheon Gottes, die ganze Herrlichkeit Gottes, die ganzen Engel, himmlische Heerscharen. Wer das Bild des Sohnes hat, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Der hat sich Gott offenbart. Einfach Jesus annehmen. Versuch einmal zu buchstabieren. J-E-S-U-S. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus geschenkt hast, dass er das Bild der Gottheit ist. Und dein Wort sagt, wer ihn sieht, der sieht den Vater, der sieht den Himmel, der sieht die Herrlichkeit. Jesus, du bist der Schlüssel zum ewigen Leben. Und ich danke dir, dass ich das hier heute Morgen, heute Nachmittag weitersagen durfte, dass ich es verkündigen durfte. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Segne, Herr, alle, die dein Wort gehört haben. Und sei du mit ihnen, Vater, in Jesu Namen. Amen.